Ich möchte am Anfang beten. Lieber himmlischer Vater, danke für dein Wort. Danke für die Freiheit, die du uns schenkst, dein Wort zu hören, zu lesen. Und wir bitten dich, mach du uns hungrig. Diese gesunde Hunger nach dir schenk du uns auch jetzt in dieser Predigtzeit in Jesu Namen. Amen. Ich möchte im Alten Testament anfangen heute. Im Jahr 965 vor Christus wurde Salomo, den Sohn Davids, zum König gemacht. Und im 1. Königbuch, Kapitel 1, liest man, wie das geschehen ist. Der Sohn Davids wurde auf das königliche Maultier gesetzt und in die Stadt Jerusalem hineingeführt. Es gab Musik, es gab Jubelrufe. Und es heißt dann im Vers 40 von 1. Könige, Kapitel 1, und alles Volk zog wieder herauf in die Stadt Jerusalem hinter ihm her. Und das Volk blies mit Flöten und war sehr fröhlich, sodass die Erde von ihrem Geschrei erbebte. Die Erde erbebte, sogar die Steine haben mit Freude mitgeschrien. Und ungefähr 1000 Jahre später haben wir Palmsonntag. Jetzt sitzt ein anderer Davidssohn auf dem Maultier und reitet in die Stadt Jerusalem hinein. Und der Lärm ist nicht weniger. Es ist die Zeit für das Passafest, das ist die Befreiungsfest, die feste Befreiung aus Ägypten. Und alle wollen jetzt eine andere Befreiung haben, Befreiung von der römischen Herrschaft. Und Palmsonntag zeigt uns einen erwartungsvollen Festzug mit Jesus in der Mitte als König. Wir hörten in der Lesung aus Lukas 19, ich möchte das nochmal lesen, damit wir das nochmal bewusst hören. Lukas 19, Verse 35 bis 40. Die Jünger brachten das Füllen zu Jesus, warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus drauf. Als er nun hinzog, breiteten sie ihre Kleider auf dem Weg. Und als er schon nah am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten. Und sie sangen, gelobt sei, der da kommt, der König, im Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und jetzt kommen die Stimmen gegen Jesus. Und einige Pharisäer in der Menge sprachen zu ihm, Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach, ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Zu Palmsonntag zeigt uns ein Königsfest, ein Thronbesteigungsfest. Auch heute, besonders in Ländern, wo es eine bedrückende Fremdherrschaft gibt, wird Jesus mit Freude als König begrüßt. Ich habe ein kurzes Beispiel. Ich besuchte eine klitzekleine Bibelschule in den Bergen in Algerien, in den Jujura-Bergen. 13 Personen versteckt in einer alten Wohnung, jeder ein ehemaliger Muslim und jetzt begeistert von ihrem neuen König Jesus. Und ihr hättet ihr Singen hören können. In diesem Bild machen sie eine Prüfung, eigentlich über die Könige von Israel. Aber ihr Singen war so laut und so voller Freude. Es war Wahnsinn. Aber es war nicht laut mit Keyboard und Gitarren und so weiter. Es war einfach diese Freude in ihrem Herzen. Es musste raus. Es musste zum König hingebracht werden. Und da brachten die Steine nicht mitzuschreien. Diese Begeisterung für Jesus als Christus, Christus heißt ja König, gesalbter König, diese Begeisterung ist so wichtig. Ohne von der Herrschaft Jesu begeistert zu sein, werden wir nie etwas von unserem Glauben an andere richtig weitergeben können. Wo Christen ihren König nicht beschreiben können und nicht feiern können, dort bleibt die Fremdherrschaft. Und diese Fremdherrschaft ist vielleicht eine fremde Religion, aber es kann genauso auch unser ganz normales weltliches Denken sein. Es ist atheistisch geprägt, unser weltliches Denken. Wir brauchen nicht Gott eigentlich zum Leben, ist unser Standard-Denkweise. Und im Hintergrund werden dann andere Stimmen hörbar, Stimmen, ja manchmal Schreie gegen Jesus. Vor einiger Zeit hat eine militante islamische Gruppe in Algerien eine Gemeinde besucht. Sie haben niemand umgebracht. Das ist sehr selten, dass das geschieht. Aber alles, was nicht fest installiert war, haben die Männer auf einen Haufen geworfen und in Brand gesetzt. Immer wieder haben sie gerufen, nicht nur Allahu Akbar und so weiter, sondern Gott hat keinen Sohn, Gott hat keinen Sohn. Sie wollten einfach den Christen zeigen, sie sollten nicht missionarisch tätig sein in ihrem Land. Gott hat keinen Sohn. Sie hätten gleich rufen können, Gott hat keine Liebe. Gott will niemanden retten. Diese antichristlichen Rufe sind nicht so weit entfernt von den Schreien der Pharisäer gegen Jesus, die wir im Lukas-Evangelium hörten. Dort haben die Pharisäer auch mit Hass geschrien, Meister, weise deine Jünger zurecht. Das heißt so viel wie, Jesus, bringe diesen Lobgesang zum Schweigen. Du bist ja kein König. Die Pharisäer waren bissig. Da war Hass in ihrem Herzen. Schweige. Dieses Singen soll schweigen. Du bist ja kein König. Die Menschen, die gegen Jesus schreien, wollen keinen König haben. Sie wollen ihre eigene Macht behalten. Und deshalb verhindern sie Gottesdienste. Deshalb verhindern sie, dass Lobgesang laut gesungen werden können. Sie wollen nicht, dass Menschen mit Jesus als König leben. Und in jedem Land dieser Erde gibt es Christen, Stimmen für Jesus, aber in vielen Ländern gibt es sehr, sehr laute Stimmen gegen Jesus. Und das heißt, es gibt auch viele Stimmen für Jesus mit Leid gemischt. Und als Beispiel habe ich Nordnigeria in Afghanistan ausgesucht. Ich werde das nur kurz behandeln. Ich kann nicht in der Tiefe gehen von der politischen Situation in diesen Ländern. Nigeria, 88 Millionen Christen im Land. Das sind mehr Christen als Bevölkerung hier in Deutschland. Der erste Gedanke ist, wie kann es Probleme für Christen geben? In den 11 Bundesstaaten im Norden hat man islamische Gesetzgebung. Die Christen sind Bürger zweiter Klasse. Das ist der erste Punkt, was man wissen muss. Es gab auch in der Vergangenheit ein großer Kalifat im Norden. Und es gibt viele extremistische Bewegungen, die sagen wollen, wir wollen einen rein islamischen Staat hier im Norden haben. Und Boko Haram hat sich auf die Fahne gesetzt, wir wollen die Christen aus dem Norden von Nigeria rausschieben. Sie sollen im Süden sein, wo sie in Freiheit leben können. Letztes Jahr haben sie insbesondere Gottesdienste gestört und 791 Christen umgebracht. Manchmal waren es große Selbstmordattentate, wo einer sitzt da in der Mitte mit einer Gürtel und sprengt sich in die Luft. Manchmal waren es Autobomben, aber meistens war es nur jemand, der schnell in die Tür kommt mit einer Pistole. Gerade im März ist das so gewesen. Jemand wartete, bis die Leute rausgegangen sind vom Gottesdienst und hat schnell 3 umgebracht und andere verwundet, gerade vor ein paar Tagen. Das ist Normalität in Nordnigeria. Und dann gab es die große, ekelhafte Sachen, wo ein Boko Haram-Gruppe in einem Auto besuchte ein Studentenwohnheim im Oktober im letzten Jahr, haben einfach angefangen, in den Studentenräumen zu fragen, bist du Christ mit der Pistole? Wenn man ja gesagt hat, musste man sich auf den Boden legen. Wenn man Muslime war, musste man eine Shahada sagen, dieser Glaubensbekenntnis von den Muslimen sagen und dann weggehen. Und sie haben dort 32 Leute einfach abgeschlachtet. Ist innerhalb 10 Minuten. Die Zeugen waren auch verwundet, als sie versuchte, die Boko Haram-Leute da abzuhalten. Und wenn man dort zu Besuch ist, in den Dörfern, in Kleinstädten im Norden, die Christen sind wütend, sie werden auch in der Nacht angegriffen, ein Auto ein Auto parkt in der Nacht, 2 Uhr, 3 Uhr in der Nacht. Und sie gehen in ein Haus, wo sie wissen, Christen sind, und sind einfach ein paar Sekunden dort mit ihren Schwertern, dann gehen sie raus und fahren weg. Und wenn man dort ist, die Leute sind wütend, sie wollen was machen. Niemand schützt sie. Keine Politik, keine Armee, keine Polizei, keine Regierung. Und es ist furchtbar, dieses Wut mitzubekommen. Und wenn man dort ist, sie schleppen immer die Kinder dazu, zu zeigen, ihre Eltern sind umgebracht worden, und die Kinder versuchen zu erzählen, was sie erlebt haben. Furchtbar. Einfach ein Traumata nach dem anderen begegnet man dort. Sie brauchen unser Gebet. Ich war auch dort in einem Jeep. Wir sind vorbeigefahren und einige Leute von diesem Gottesdienst in Ruinen sind einfach weggelaufen. Sie dachten, wir sind Angreifer. Solche Ängste sind dort bei den Gottesdiensten. Einfach eine Situation, die uns unvorstellbar ist. Einfach ein Blitzlicht in Nordnigeria. Völlig anders in Afghanistan. In Afghanistan gibt es überhaupt keine Christen, also nicht öffentlich, nur die Soldaten wahrscheinlich. Und es gibt keine Kirchengebäude. Und es gibt viele, viele verschiedene Ethnien. Das heißt, wenn wir dort arbeiten, die meisten Christen sind zum Beispiel mit den Tadschiken, die Usbeken und die Hazaren im Land. Die Pashtun sind mehr Taliban-orientiert und so weiter. Man muss mit den verschiedenen Sprachen dort richtig gut zurechtkommen mit unseren verschiedenen Teams. Natürlich, die Regierung in Kabul hat jetzt eine Demokratie und es gibt garantierte Religionsfreiheit, aber die Taliban und auch andere Anti-Regierungsorganisationen und Bewegungen herrschen in den Provinzen. Es ist eine absolute Kriegssituation in den meisten Provinzen. Und die ISAF, die alliierten Streitkräfte, sind noch da, aber wenn sie weg sind, die Gebietsherrscher, Warlords nennt man die auf Englisch, die werden weiterhin gegeneinander kämpfen. Es wird dort keinen Frieden auf einer politischen Ebene geben in diesem Land in der nächsten Zeit. Der Taliban hat im letzten Jahr gesagt, wir wollen alle Christen im Land umbringen. Wahrscheinlich meiden sie die Soldaten, aber sie haben immer die Hilfsorganisationen auch im Visier und auch alle Afghanen, die als Dolmetscher arbeiten oder Mitarbeiter sind für diese Dienste von den Hilfsorganisationen. Es ist gefährlich dort, als Ausländer zu sein oder Ausländern zu helfen. Und dann gibt es immer die Probleme, wo die amerikanische zum Beispiel Stützpunkt in Februar letztem Jahr haben eine Aufräumaktion gemacht und sie haben laute Bücher gebrannt und nicht gewusst. Einige sind Kommentare zu heiligen Schriften von dem Islam und so weiter. Und das ist dann, wo die Taliban aufstehen kann und sagen, schau, die Besatzungsmacht hasst unsere Religion, sie hassen uns. Und es ist nochmal einfach Benzin auf den Flammen gegen den christlichen Glauben. Es gab dann auch diesen Spottfilm über Mohammed im letzten Jahr. Es gab Karikaturen weiterhin im Internet und in Zeitschriften und so weiter. Wenn man dort als Muslim lebt und hat Interesse an Jesus Christus und will ein Christ werden, man muss ein Feind werden. Versteht ihr das? Man muss ein Feind werden. Feind von Heimat, Feind von der eigene Familie, der eigene Clan und so weiter. Es ist so ein Kampf der Missionsarbeit in diesem Land. Und wir machen es immer, immer schlimmer durch solche Vorfälle. Es ist ein hartes Land, Afghanistan. Und Menschen kommen kaum aneinander ran. Aber wir wissen, Gott wirkt. Er schickt Träume. Und die Träume bekommen, suchen Hilfe, die Träume zu verstehen. Und Jesus erscheint in diesen Träumen. Es ist wunderbar, aber man braucht Männer, um mit den Männern zu sprechen. Man braucht Frauen, um mit den Frauen zu sprechen. Kein Mann darf mit den meisten Frauen im Land sprechen, höchstens in Kabul. Aber außerhalb nie und nimmer. Es gibt sehr gute evangelistische Dienste im Radio und im Fernsehen dort. Es gibt sehr gute Rückmeldungen. Aber das Problem ist, was tut man dann? Man kann nicht einfach an den Haustür klopfen und eine Bibel überreichen. Das geht nicht in diesem Land. Es ist viel zu gefährlich. Und deshalb habe ich, wie ich vorhin angedeutet habe am Anfang, wir haben angefangen, CDs zu machen in ihren eigenen Sprachen, musikalisch, in unseren Ohren sehr orientalisch, wo das Johannesevangelium gechantet wird, also eine Art Vorgesang gemacht wird, damit man das gut hören kann. Und sehr, sehr häufig ist die beste Kirche im Land das Auto. Man steckt einfach diese CDs ein und man kann dann miteinander beten und gestört. Und das ist der beste Ort. Dein Auto als deine Kirche. Wenn eine Familie denkt, unsere Kinder haben zu viel Interesse an diese Wessle, an diese christlichen Glauben, dann ist es wirklich schwierig für den Söhnen oder für den Töchtern. Und viele denken, wir müssen ins Ausland. Wir können hier nicht als Christen bleiben. Und das hat als Problem, es gibt keine reife Leiter dann dort für die Hauskreise, die entstehen. Und ein Beispiel, was Said musste, 8 Jahre war er Christ im Land, aber schließlich wurde er verhaftet. Es war ganz unglaublich, wie es gegangen ist. Es gab ein Tauffest und jemand hat natürlich diese modernen Dinge, die hat am Handy gehabt und haben einfach mit dem Handy gefilmt und das dann im Internet gestellt. Was Schlimmeres kann man machen? Man hat dann Sichten erkannt, sein Gesicht wurde erkannt und er wurde verhaftet, er sollte hingerichtet werden. Man konnte ihn doch rauskriegen in ein anderes Land durch diplomatische Hintertüren. Man sieht da, es ist so gefährlich, als Christ zu leben. Es gibt so viele Stimmen gegen die Christen. Wie kann man dort leben? Ich glaube, man kann in solchen Ländern nur als Christ leben, wenn man erkennt, dass der Königsthron Jesu zunächst das Kreuz ist. Wenn Jesus zunächst diese Art von Königsthron besteigt, so müssen wir als Jünger Jesu das auch. Denn es heißt in Johannes 15, 20, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Erst in der Auferstehung und Himmelfahrt nimmt Jesus den Platz zum Rechten des himmlischen Vaters ein, seinen himmlischen Königsthron. Und erst bei unserer Auferstehung, ja, unserer Auferstehung als gläubige Christen, erst dann werden die Tränen von unseren Gesichtern abgewischt. Wir haben diese Träne gesehen bei dem jungen Philipp in Nordnigeria dort, was ich aufgenommen hatte. Erst in der Auferstehung werden seine Tränen abgewischt. Und Jesus weint über diese Länder, über diese ganzen Gewalttaten, genauso wie er über Jerusalem geweint hatte damals. Die Stimmen voller Lobgesang aus diesen Ländern sind aber Jesus so wertvoll, auch wenn es in einem Auto sein muss. Diese Stimmen sind wertvoll und auch deine Stimme sind Jesus wertvoll. Hier in der Freiheit, hier wo wir so viele Möglichkeiten haben. Er will nicht, dass die Steine hier schreien müssen. Er will unsere Stimme hören. Er will hier auch in unseren Herzen als Herr und König herrschen. Das Kreuz, Karfreitag, hat nicht das letzte Wort. Die Stimmen gegen Jesus haben nicht das letzte Wort. Die Auferstehung kommt. Für uns ist sie noch nicht da, aber wir sind schon jetzt eingeladen, mit dem Chor im himmlischen Thronsaal mitzusingen. Und unsere Lieder hier im Gottesdienst wie diese sind eine Art Vorbereitung für dieses Singen im himmlischen Thronsaal, in der Auferstehung. So kann man das sehen. Unsere Gottesdienste sind verbunden mit diesen Gottesdiensten um den Thronsaal des Königs Jesu. Und bevor wir noch ein Königslied miteinander singen, möchte ich ganz kurz sagen, es gibt einen Büchertisch da draußen mit viel mehr Informationen über die Situation in den unterschiedlichen Ländern, auch Bücher, die wie Romane sich lesen, um die Situationen darzustellen, Gebetskampagnen, Hefte zum Mitnehmen. Und zu unserem Heft ist zu sagen, bitte nehmt es mit auf den Nachhauseweg. Und es gibt diese Zettel, vorne ein lilaner Zettel. Wenn man diese Heft regelmäßig monatlich bekommen möchte, als eine Erinnerung daran, wie geht es unsere Geschwister in diesen anderen Ländern, dann bitte, es gibt Stifte auch dort, einfach Name und Adresse deutlich dort schreiben. Am Bücketisch kann man das dann dort lassen und wir schicken das kostenlos gern an euch als Erinnerung und auch als Gebetsermutigung für euch. Ich bin jetzt zu Ende. Wir werden dann für Nordnigeria und Afghanistan in einem Augenblick beten. Wir wollen jetzt das nächste Lied singen, 327, Wunderbarer König.